Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung, für die wir dieses Mal nach Salzgitter zu Karin und Hans-Peter Köbel gefahren sind. Vor einiger Zeit bekamen wir von den beiden eine Zuschrift, die unser Radioteam sehr gefreut und auch sehr berührt hat. Und spontan haben wir dann entschieden, diese Stammhörer einmal mit dem Mikrofon zu besuchen. Davon soll heute die Rede sein. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Karin, lieber Hans-Peter, erst einmal danke für Ihre Zuschrift, die uns natürlich wieder auch anspornt und Hinweis dafür ist, dass wir mit dem Radio Sai auf dem richtigen Weg sind.
Ja.
Diesen Brief hat ja Karin geschrieben und zu Beginn würde ich gern etwas aus Ihrem Brief zitieren. Ich höre seit einiger Zeit die Sendung, die Sie für die Hörer erarbeiten. Ich möchte mich heute bei allen Beteiligten von ganzem Herzen bedanken. Ich habe das Gefühl, die Seele kann sich ausdehnen und Erkenntnisse sammeln in den jeweiligen Sendungen. Für mich persönlich ist es so, dass ich durch die Lebensberichte der Devotis etwas Zentrales über mich gelernt habe, was mir sonst nicht in diesem Maße bewusst war, wie sehr Baba mein Leben geführt hat und bis heute begleitet. Oft kommt mir ein Gleichnis in den Kopf, dass Baba wie ein Gärtner ist, der die Blumenzwiebeln nicht vertrocknen lässt und sie in die Erde pflanzt. Auch wenn es dort dunkel ist, so nährt doch die Erde, damit die Zwiebeln nach unten Wurzeln wachsen lassen kann und nach oben eine Blüte. Die Sonne lässt daraus eine Blume werden. Die Lebensberichte der Devotis empfinde ich als Nahrung der Erde und die Sonne ist in Puttaparthi immer für uns da. Peter, da staunen Sie, was Ihre Frau da Tolles geschrieben hat, ne?
Ich bin gewohnt, dass sie immer was ganz Wunderbares sagt. Ich glaube, das kann sie noch toppen, aber das erst später davon.
Okay, dann frage ich Sie mal, welche Sendung ist denn diesem Brief vorhergegangen? Haben Sie da eine Sendung im Kopf, die Sie jetzt besonders angesprochen hat?
Oh, das kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Es sind eben die Lebensberichte, die mich immer ganz tief im Herzen berühren.
Ich glaube, das war die Gisela Sebastian, ja, die über Weihnachten im Ashram dirigieren durfte und mit Baba Kontakt aufnahm und er sie so wunderbar unterstützt hat. Das war eine sehr rührende, anrührende Sendung.
Gisela und die Münchner haben ja auch so wunderbare CDs rausgegeben. Das ist ja Musik, in die man so eintauchen kann. Ich sehe da drüben eine Stereoanlage, ein Mikrofon, ein Keyboard. Sie machen also auch Musik?
Ja, ich habe nichts gelernt in der Richtung, aber es macht mir so viel Spaß, dass ich so als Autodidakt so für ein Hausgebrauch ein bisschen darum klimpere.
Wunderbar. Sie haben dann noch geschrieben, dass Sie gerne in Kurzform ein paar Punkte aus Ihrem Leben beschreiben möchten. Wann haben Sie denn den Namen Sai Baba das erste Mal gehört?
Das war 1987 und zwar haben wir an einem Seminar von Dina Ries teilgenommen, Meditation und Gebet. Und es war gerade die Zeit, als mein Mann in seiner Erkrankung blind zu werden drohte. Und da haben wir gedacht, na, sie ist ja ayurvedische Ärztin, vielleicht hat sie für uns noch einen Hinweis. Und sie hat gesagt, da kann nur einer helfen. Das ist ein indischer Meister. Und da haben wir zu ihr gesagt, wir können doch jetzt nicht in unserer Situation nach Indien fahren. Und da hat sie gesagt, das brauchen Sie auch nicht. Schreiben Sie einen Brief dahin, die Adresse liegt auf dem Büchertisch. Und da wir zu dieser Zeit alles versucht haben, haben wir da hingeschrieben. Ich war aber doch sehr skeptisch, muss ich sagen, und habe gedacht, ob das vielleicht eine Sekte ist. Dann habe ich gesagt, wir müssen uns da mal drüber informieren. Und haben wir uns dann ein Buch besorgt, wie hieß das, von meinem Baba und ich.
Von Hislop?
Ja, genau. Und dann haben wir angefangen zu lesen. Und dann entstanden hier im Hause ganz sonderliche Geschichten. Als ich das erste Mal den Namen Sai Baba in dem Buch vorgelesen habe, da fiel aus der Decke ein Strahler runter.
Oh. Also das heißt, Ihr Mann konnte nicht alleine lesen, Sie haben es ihm vorgelesen, ne?
Natürlich, ja. Dann haben wir überlegt, eigentlich kann das gar nicht sein, aber haben dann weitergelesen. Und immer wenn in dem Buch der Name Sai Baba kam, klingelte es an der Tür, aber es war nie einer da. Erst haben wir gedacht, das ist ja komisch, aber irgendwann haben wir dann halt gedacht, ja, das soll vielleicht ein Hinweis sein, er möchte vielleicht eingelassen werden.
Peter, jetzt möchte ich mal wissen, warum Sie gerade die Klingel ausgestellt haben. Also wenn es jetzt klingelt, Barbara steht vor der Tür.
Erst habe ich gedacht, wir wollen hier nicht gestört werden, aber ich habe die Klingel sofort wieder eingeschaltet, damit uns nichts entgeht.
Gut, also wenn es jetzt klingelt, dann gucken wir, ob Barbara vor der Tür steht, ja?
Ja. Ja, wir haben dann irgendwann auch hier einen kleinen Umbau gemacht und haben gesagt, ach, das öffnen wir mal so als Seminaretage, wo Referenten kommen konnten. Und das Erste, was hier stattgefunden hat, war ein Lichtbildervortrag vom Ashram von Puttaparthi. Und so begann eigentlich unser Leben mit Baba, ohne dass wir das nun so richtig begreifen konnten. Und dann bekam ich so den Wunsch, ich möchte gerne auch einmal in der Woche singen, weil ich das inzwischen rausgefunden hatte. Aber hier in der Gegend gibt's das nicht. Und dann, ich bekam eine neue Kollegin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband und irgendwann bin ich mal in ihrem Büro gewesen und da sah ich das Bild von Baba auf ihrem Schreibtisch. Und ich habe das nur in die Hand genommen, habe nichts gesagt und sie fragte mich, weißt du, wer das ist? Und da habe ich nur gesagt, ja. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann sagte sie mir, sie kam aus Braunschweig, also 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt und bei ihr fand das Singen statt. Somit war der Wunsch auch erfüllt und ich habe manchmal das Gefühl, Sai Baba hat ganz viel Geduld mit mir gehabt, bis ich nun endlich mal das Gefühl bekommen habe, ich darf das glauben, dass er uns führt. Und dann entstand natürlich auch der Wunsch, ihn einmal persönlich sehen zu dürfen. Aber ich hatte so viel Respekt vor der Reise nach Indien, dass ich mich nie getraut hätte, so wie man das in manchen anderen Berichten hört, dass ich alleine gefahren wäre. Und dann sagte der Christoph, der Seminare hier machte, ich fahre mit meiner Frau und meiner jüngsten Tochter zu Baba, wollt ihr nicht mit? Und dann sagte mein Mann, nee, ich nicht. Und das war auch alles gut vorbereitet, sodass ich ein ganz schönes Gefühl hatte, so, das kannst du jetzt wagen. Und dann las ich 14 Tage vor Abreise in einem Baba-Brief eine Geschichte von einer jungen Frau, die alleine nach Indien gefahren ist, konnte aber kein Wort Englisch. Sie hatte sich ausrüsten lassen mit so den wichtigsten Worten, zum Beispiel, ich kann kein Englisch, und hatte auch den Taxifahrer von Deutschland aus bestellt. Der Taxifahrer war auch da und dann hat er auf sie eingeredet. Sie hat ihn aber nicht verstanden und dann fuhren die durchs Gebirge. Sie hat nur immer geweint, hat gesagt, ich will doch zu Baba. Und irgendwann lichtete sich der Wald und sie sah ein Haus, einen Balkon und auf dem Balkon stand Baba und winkte. War sie in Kodaikanal. Und da habe ich so gedacht, das würdest du nie schaffen. Und nun zu meiner ersten Reise nochmal zurück.
Die war wann? 1993 hattest du?
Ja. Und wir saßen in Frankfurt auf dem Flughafen und mich sprach eine junge Frau an, ob wir vielleicht nach Indien fliegen würden. Dann habe ich gesagt, ja. Und sie fragte, ob sie sich anschließen dürfte, sie würde alleine reisen. Und wer war das? Das war die junge Frau, von der ich den Bericht gelesen habe. Sie hat mir dann die Geschichte nochmal ganz persönlich in allen Einzelheiten erzählt. Wir haben auch so eine Woche in einem Zimmer zusammen gewohnt dann. Ja, also im Flugzeug von Bombay nach Bangalore lasen wir dann, dass auf Sai Baba ein Attentat gemacht wurde. Aber erstaunlicherweise, ich als Angsthase, ich hatte eigentlich, ich habe mich einfach nur gefreut, dahin zu kommen. Also ängstlich war ich dann nicht in diesem Fall. Ja, und dann, also die erste Reise, die beschäftigt mich heute immer noch, wie man vielleicht auch hört. Da waren so viele Dinge drin, die mich etwas lehren sollten für mein Leben und eben auch Aufgaben zu übernehmen, die mir hier oder da schwer gefallen haben.
Also das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Ihr seid also nach Bombay geflogen und von Bombay nach
Bangalore.
Und dann sehen Sie zum ersten Mal den Mann, den Sie bisher nur auf einem Foto gesehen haben.
Ja.
Und?
Ja, also er schien mir sehr streng. Aber ich wusste sofort, dass das meine Vaterprojektion war. Mein Vater war auch sehr, sehr streng. Und dass man dann etwas in Baba gesehen hat, was er gar nicht war. Und erst im Nachhinein ist mir klar geworden, dass die ganzen Aktionen, die ich in meiner ersten Reise erleben durfte, auch Zeichen von Baba sind, dass so väterliche Fürsorge sind. Dass das immer alles, wo ich dachte, wie schaffe ich jetzt die Situation, dass ich immer Hilfe hatte. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ist mir aber auch erst später aufgegangen, nicht gleich sofort.
Das heißt, Sie haben Ihren Vater später auch anders gesehen, nicht mehr so streng?
Ja, das hat noch lange gedauert, bis ich das sehen konnte. War dann auch ein Traumhintergrund, wo ich eben auch sehen konnte, da hast du auch als Tochter nicht ganz gut reagiert. Aber es war für mich eine Befreiung, als ich auch sehen konnte, du hast auch Fehler gemacht. Dass ich nicht nur in die Projektion gegangen bin. Er hat nicht dies und nicht das. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie eine Versöhnung dann auch gewesen.
Den Traum zu erzählen wäre zu persönlich?
Es ging darum, dass mein Vater sehr krank war und ich ihn halt viele, viele Jahre nicht gesehen habe. Und dann ein Anruf hier kam von seinem Bruder, ob ich nicht mal kommen wollte. Und ich gesagt habe, ja, das mache ich. Aber frag ihn erst, ob er mich sehen möchte. Dann kam die Antwort darauf, nein. Und dann bin ich auch nicht hingefahren. Und in dem Traum war es halt so, es wäre schon so eine moralische Pflicht gewesen, als Tochter nicht mich erst zu versichern und hinzufahren. Und durch die eigene Verschuldung, also in Häkchen Verschuldung, konnte ich auch ihm mehr verzeihen und konnte mehr sehen, was er auch aus seinen Möglichkeiten Gutes für mich getan hat. Und das war für mich auch ganz wichtig, dieses in mir zu erfahren.
Und ohne Sai Baba wären Sie heute nicht so weit?
Also ich glaube nicht. Diese Erfahrungen von der ersten Reise sind ja immer noch nach über 20 Jahren so präsent. Und insofern wird dieses Vaterprinzip wahrscheinlich in mir, diese Erfahrung der Fürsorge in mir, das auch angelegt haben.
Sie waren ja häufiger da gewesen. War Baba immer so streng oder hat sich sein Verhalten irgendwann auch geändert?
Ja, also diese Strenge habe ich ja nur die ersten Tage wahrgenommen. Und dann hatte ich mal eine Situation, da sind wir zu spät zum Darshan gekommen. Das heißt, man hat uns nicht mehr reingelassen. Und wir haben gegenüber gesessen, wo die Läden damals noch waren, auf der Treppenstufe. Wir waren zu dritt. Und Baba kam und er wollte gerade so reingehen und kam nochmal wieder zurück und winkte uns so zu. Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, der meint dich. Nee, das konnte ich aber wieder nicht annehmen. Ach nein, einer von den anderen wird das wohl gewesen sein. Und auf einmal sagten die beiden neben mir, du warst gemeint, ohne dass ich gefragt habe. Und das war natürlich so ein Gefühl von Angenommensein, ne?
Du meine Seele, singe, sing deinem Mann ein Lied. Du meine Seele, singe, sing deinem Mann ein Lied.
ja, am zweiten Tag bin ich mit der Reisebegleitung, mit der ich ein Zimmer teilte, auch sind wir dann in die indische Kantine gegangen. Da waren so Kügelchen, so Bällchen. Ich habe da reingebissen und das war mir sowas von scharf, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht essen. Das hat dann dazu geführt, dass ich die restlichen Tage nicht mehr in die Kantine gegangen bin. Ich habe dann gefastet. Dadurch habe ich mich ganz zurückgezogen und ich würde heute sagen, dass das auch von Baba gewollt war, weil ich habe ganz viel geschrieben, was mir an Gedanken kam. Und ich hatte auch das Gefühl, da kommen auch von inneren Hinweise zu meinen Fragen, die ich aufgeschrieben habe. Und das begleitet mich bis heute, die ganzen Jahre, dass ich, wenn ich eine innere Frage habe, dass das, wie soll ich es ausdrücken, vielleicht ein Interview ist oder so. Aber ich schreibe das alles auf. Ich habe das alles festgehalten für mich. Ja, dann kann ich noch erzählen, dass mein Mann und ich uns ausgemacht hatten, so 14 Tage nicht zu telefonieren, sondern jeder geht so nach innen und jeder kümmert sich um sich selbst. Aber das konnte ich nicht halten. Ich hatte dann so eine kleine Telefonzentrale in Puttaparthi gefunden und wusste gar nicht die Deutschlandvorwahl. Aber der Inder war sehr nett, der da an dem Tischchen saß und hat mir die dann gesagt. Ich habe auch die Nummer gewählt, aber es kam kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich habe es ein paar Mal noch versucht, aber es war immer kein Anschluss unter dieser Nummer. Dann habe ich gedacht, gut, Baba will das nicht und jetzt fügst du dich. Irgendwann gingen dann die 14 Tage vorbei, die ich mir zugestanden habe, meinen Mann alleine zu lassen in seiner Behindertensituation. Und dann habe ich mich auch schon so auf zu Hause ausgerichtet. Und als wir auf dem Rückweg waren und wir verließen Puttaparthi, da an der Stelle, wo das Krankenhaus ist, da kriegte ich einen solchen Weinkrampf, dass ich so gesagt habe, ich verlasse meine Heimat jetzt. Und ich habe nur geweint, geweint, geweint. Und dann kamen wir irgendwann in Bombay an und dann sagte die Stewardess am Counter, kann sein, dass sie über London fliegen müssen. Die Maschine hat einen Defekt. Wir waren natürlich unheimlich aufgeregt und irgendwann, weil wir immer wieder Fragen wohl gestammelt haben, sagte sie, ich kann Ihnen das auch in Deutsch sagen. Gut, dann hatten wir verstanden, wir fliegen über London, unser Gepäck ist durchgecheckt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich meinen Mann unbedingt benachrichtigen. Ich habe dann wieder so ein Telefontischchen gefunden und der Mann, der dahinter stand, reichte mir das Vorwahlenbuch. Und ich habe gesagt, ich kenne die Vorwahl von Deutschland. Der ließ und ließ nicht locker, bis ich irgendwann gedacht habe, ach, guck doch rein. Und was stellte sich heraus? Im Ashram war mir die Landesvorwahl von Ostdeutschland gegeben. Aber als ich sie brauchte, kriegte ich die richtige und dann konnte ich meinen Mann benachrichtigen. So würde ich auch heute noch sagen, selber geschützt und geführt hat.
Und Sie waren jetzt 14 Tage hier alleine und haben sich gewundert, meine Frau ruft überhaupt nicht an, die hat mich vergessen, da ist ein anderer Mann. Also Baba,
so,
der andere.
So, ja, Baba ist ja keine Konkurrenz, er ist ja über allem. Nein, wir hatten das vorher so vereinbart und deswegen wusste ich nicht, dass sie versucht hatte, mich zu erreichen. Und ich komme hier auch ganz gut klar, weil ich sehe das alles in meiner Situation nicht so schwierig, wie das vielleicht von außen aussieht. Wenn man nicht sehen kann, da kann man sich dran gewöhnen. Wenn man nicht hören kann, ist es viel schlimmer, weil dann die Welt abbricht. Und so hatte ich immer Kontakt zur Welt. Ich habe nie empfunden, dass mir so viel fehlt, wie andere vielleicht glauben, weil ich auch immer, vor allen Dingen durch meine Frau, eine super Begleitung hatte. Sie hat noch nicht eine einzige Stufe in 30 Jahren übersehen, über die ich hätte stolpern können. Und insofern kann ich nicht beklagen. Aber mein Weg zu Baba, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Das kann ich jetzt nicht in zwei Sätzen sagen.
Wir haben ja auch eine Stunde Zeit.
Ja, ich würde sagen, meine Frau erzählt erstmal zu Ende.
Okay, dann machen wir erst das zu Ende.
Ja, was mich bis heute begleitet, sind die Aufzeichnungen. Ich habe das nie aufgegeben und ich habe das Gefühl, das ist auch so eine Arbeit, die ich für Gott mache. Dadurch, dass mir dann Dinge klar werden, die so aus dem Inneren heraus geboren werden, die ich dann aufschreiben kann. Ich kann sie dann hinterher nochmal wieder lesen oder wenn es ein Traum ist, dann kann ich das auch so ein bisschen analysieren oder ich habe dann schon auch vielleicht noch um das deutlicher zu machen, bei einer anderen Reise hatte ich vorher nach Puttaparthi hatte ich einen Traum. Das war ein Geschäftsmann, der eine wunderbare Auslage im Schaufenster hatte. Und davor waren so Kinder, die sich die Nase drückten. Und der Geschäftsmann sagte, ach, die sind so arm, die können das nicht kaufen, du kannst ihnen das nicht zumuten. Mach mal einen Vorhang vor, damit sie da nicht gequält werden. Und ich habe dann versucht, den Traum irgendwie so zu verstehen. Habe mich dann verbunden, so als wenn ich der Geschäftsmann wäre. Und das war eben so, wie ich es im Traum gefühlt habe. Und ich habe mich auch verbunden mit den Kindern. Und dann stellte ich fest, die sehen das ganz anders. Die haben nur Freude an den Auslagen gehabt. Die wollten gar nichts kaufen, so wie man das hier manchmal Weihnachten in der Vorweihnachtszeit sieht, dass Kinder gerne die Auslagen anschauen. Und die Information kam, so fahre nach Indien, beurteile nicht, sondern lass alles so in deinem Herzen unberührt, wie es Kinder auch aufnehmen können. Und die Texte haben mich auch begleitet in eigenen Erkrankungen und haben mir immer wieder gezeigt, du darfst vertrauen, du kannst vertrauen, du sollst vertrauen, aber es dann auch in so kritischen Situationen dann durchzustehen, da musste ich dann doch auch gelehrt werden von Baba. Oder eben das Vertrauen, wenn ich dann eine Nacht gebetet habe, führe mich und lass mich das annehmen, was du für mich vorgesehen hast. Dann beim Wachwerden fühlte ich mich auch sehr stark, aber die Wünsche stellten sich dann wieder ein, sodass ich dann durch diesen Tag mit Aufregung dann auch geführt wurde.
Wodurch ist dann dieses Vertrauen gekommen? Sie sollten ihm schreiben. Du, Svenna, danke, du. Gut, dann machen wir das ganze Interview nochmal vorne mit du. Ich bin Evelyn.
Ich bin die Karin.
Ich bin Peter, ja.
Du solltest ihm schreiben und wie kam das Vertrauen denn?
Ja, das Vertrauen kam dadurch, dass wir dann viele Bücher gelesen haben über Baba und ich konnte fühlen, dass dadurch auch in mir eine gewisse Ruhe stattgefunden hat, was natürlich durch die Lebenssituation am Anfang, das muss man auch erst lernen, jemanden zu führen. Für alles kann man eine Ausbildung machen, aber jemanden in der Behinderung gleich zu führen, sodass da kein Schaden für denjenigen besteht, das musste gelernt werden auch, ne, durch die Alltagssituation. Aber die Bücher, die wir über Baba gelesen haben, die haben mich immer innerlich sehr beruhigt und ja, dadurch ist wahrscheinlich auch das Vertrauen gestärkt worden. Von alleine hätte ich das wohl nicht schaffen können.
Welches Buch würdest du denn Leuten empfehlen, die von Baba gar nichts wissen?
Das, was wir auch zu Anfang, mein Baba und ich, von dem Hislop. Und
ja, wir haben alles gelesen, was wir bekommen konnten, auch Sai Baba spricht zum Westen. Und so die einführenden Bücher, das war natürlich von Sandweis und so weiter. Also für uns waren die alle einfach von und über Baba und wir haben das vom inneren Wert her betrachtet, ob das nun alles so über ihn und durch ihn geschrieben wurde, das war für uns nicht so wichtig, sondern der Kern und der Inhalt, der war wichtig und wir haben einfach alles mit Baba in Verbindung gebracht. Und wenn Karin da ihren inneren Kontaktweg beschreibt, dann ist das für mich also auch Baba, der da durch sie schreiben lässt. Wenn sie mal etwas vorlesen würde, dann würde das vielleicht viel deutlicher, dass das so ist. Und ich persönlich habe ganz, ganz eindeutige Hinweise bekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass er mich auf dem ganzen Wege in einen Läuterungsweg geführt hat. Das war ganz seine Führung.
Dann frage ich Karin nochmal. Peter hat gerade gesagt, du solltest es mal vorlesen, was du da geschrieben hast.
Sehr schöne Durchgaben.
Also das sind Durchsagen von Baba.
Wir empfinden das so.
Karin blättert jetzt.
Über Vertrauen habe ich das hier.
Vertrauen würde an der Stelle ja wunderbar passen, wenn du das jetzt findest. Das
ist auch eine wunderbare Durchgabe über Vertrauen.
Karin sucht noch ein bisschen und wir machen so lange etwas Musik.
Thank you.
So, jetzt haben wir die Seite, dann lesen wir vor.
Vertrauen. Tiefes Vertrauen ist oft aus Menschensicht schwer zu leben. Was ist nun so schwer daran, ganz auf Gott zu vertrauen und in seiner Güte durch das Erdenleben zu gehen? Da sind zunächst die Erfahrungen, die der Mensch in seinem Leben gemacht hat. Erfahrungen, die ihn schmerzlich geprägt oder berührt haben. Diese Erfahrungen versucht der Mensch mittels Gedankenkraft zu schützen, dass der Schmerz ihn nicht wieder ereilt. Es kommen Situationen auf ihn zu, die ähnlichen Charakter haben, wenn sie auch in der Geschichte etwas anders sind. Was ist der Sinn des Lebens für den Menschen, diese Wiederholung zu erfahren? Es beginnt mit dem Druck der Situation auch ein Innehalten der Handlung. Die Gedanken fahren auf und das Bewusstsein fährt hin und her. Gefühle werden wieder wach und das Leidempfinden erfindet neue Gedanken. Die Psyche spannt ein dichtes Netz um die Gedanken. Nötige Handlungen werden erfüllt im Druck der Herausforderung. Was hindert den Menschen, in Gott einzutauchen und die Energie des Vertrauens zu erfahren? Die Öffnung geschieht entweder durch das Gefühl der Ausweglosigkeit, die die Gedanken produzieren, oder einfach durch Erfahrung, die Lösungen in das Leben produzieren. Erst so kann der Mensch durch das Wundern Tore öffnen, die ihn innehalten lassen und so Energien einfließen und deutlich werden, dass auch noch eine andere Ebene besteht, außerhalb der Gedanken. Die Ruhe, die angenehme Ruhe dieses Gefühls, lässt ihn aufhorchen und letztlich antreiben, tiefer hineinzusteigen. Vertrauen ist ein Wort, das Ruhe und Frieden mit im Gepäck hat und so die Lebenssituation leichter machen. Das ist die Ebene, die der Mensch erreichen kann in der Verbindung mit Gott. Freude und Munterkeit erfüllen die Gefühle und so werden Situationen für Gedanken in Schwere getragen, in der Offenheit des Vertrauens leichter getragen. In der Verbindung mit Gott findet eine Hochzeit statt, die als Kind Geborgenheit und Vertrauen wachsen lässt. So ist alles ein göttliches Spiel und der Mensch ist die Spielfigur auf dem Brett des Spielfeldes. Da die Liebe Gottes den Menschen immer zum Wohle seines ganzen Seins führt, ist der Anker in dieser Verbindung das Vertrauen. Sich hingeben in die Bitte der Führung Gottes lässt die Situation wachsen in ein Urvertrauen der Liebe und der wirklichen Liebe entgegen. Om Saram.
Danke. Wann empfängst du diese wunderbaren Texte bzw. liebevollen Belehrungen?
Nach einer Meditation. Ist es nicht immer, aber manchmal habe ich dann einfach ein Wort wie hier Vertrauen und dann weiß ich gar nichts mit anzufangen und irgendwie formen sich dann Sätze. Und wenn ich das hinterher durchlese, habe ich gedacht, da wärst du nie drauf gekommen, das so zusammenzustellen. So.
Ganz am Ende, lass mich nochmal gucken. Bitte um die Führung Gottes. Was ist Baba für dich?
Er ist alles, er ist Gott. Aber manchmal habe ich das Gefühl, er ist auch wie ein Vater, wenn ich in so Situationen gerate, die mich in Aufregung versetzen, dann habe ich hin und wieder so das Gefühl, er steht so neben mir und ich kann wie so ein Kind meine Hand in seine Hand legen und dann sagt er, komm, wir schaffen das. So. Ich habe manchmal auch das Gefühl, in einer Situation, die segnet er jetzt. Oder manchmal schimpft er mich auch aus.
Nanu, was sind das für Situationen?
Ja, meistens da, wo ich mir viel Gedanken mache und aus dem Vertrauen rutsche.
In unserem Kulturkreis ist es ja nicht so leicht zu sagen, da ist jemand Gott.
Ja, das würde ich jetzt so im Freundes- oder Bekanntenkreis auch nicht sagen. Weil wir haben natürlich am Anfang, als das alles so sich in uns auftat, das mit Freunden teilen mögen und haben so voller Begeisterung das erzählt. Aber da haben wir feststellen können, dass das ging nicht. Da kam viel negative Energie zurück. Und das ist aber auch aus meiner heutigen Sicht voll zu verstehen, weil jeder hat seinen Weg und die Freunde stehen was im Hintergrund, aber beobachten tun sie uns schon, ja.
Sie fragen auch oder sie beobachten nur?
Also den größeren Teil würde ich sagen beobachten. Auch als wir hier die Seminare hatten, dann haben sie gesagt, also jetzt sind die ganz durchgeknallt. Aber immer noch in einer Form von Interesse. Also wir haben also schon einen Status für sie, so wie zwei Leben. Sie teilen etwas mit uns und dann haben sie noch ein Leben mit einem Guru. Aber inzwischen ist das irgendwie akzeptiert. Und erst dann, wenn jemand in Not kommt, dann kann man davon erzählen. Ich habe auch festgestellt, dass das ganz viel Trost dann gibt und auch Mut in dieser schwierigen Situation, ob es Krankheit ist oder manchmal, wo sich Paare trennen wollen oder so, dass diese Energie gefühlt wird und da auch gesagt, ohne das, was du gesagt hast oder auch mal vorgelesen hast, wäre ich in ganz schwierige Situationen gekommen. Das hat mich weitergebracht. Und dann habe ich so gedacht, ja, das, was wir bekommen haben, haben wir auch weiterzugeben in unserem Leben. Und das ist für mich ganz, ja, das erhebt mich so, da komme ich wieder auf den Satz, ich kann meinen Dienst für Gott tun oder ich soll meinen Dienst für Gott tun.
Aber die Freunde trennen das in dem Moment von Baba, obwohl du den Text von Baba bekommen hast. Also die haben dann von dir die Hilfe bekommen.
Das kommt drauf an. Manchmal sage ich es und manchmal nicht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, der ich auch helfen konnte, und die aber Baba immer abgelehnt hat. Sie war auch mal in einer Baba-Gruppe und hat das abgelehnt und gesagt, also da gehe ich nie wieder hin. Und irgendwann war die Zeit aber reif, dass ich ihr das gesagt habe.
Dass der Text, der ihr geholfen hat, von Baba war?
Ja, da war sie völlig fertig erstmal. Aber wörtlich, ohne Babas Hilfe wäre ich da nicht durchgekommen. Ja, und dann brauche ich auch nichts weiter sagen. Also dann, also ich wege das ab, was ich den Menschen sage, ob ich sage, ich möchte sie auch nicht damit überfordern oder so. Wichtig ist ja, dass sie einfach eine Information bekommen und dann auch für sich daraus schließen, das hat mir geholfen. So.
Du hast jetzt nur von deiner ersten Reise erzählt, aber ich glaube, du warst häufiger da, ne?
Ja, ich war häufiger da. Es war dann so, dass ich als die jüngste Tochter ihr Studium abgeschlossen habe, haben wir gesagt, weil wir uns so darüber gefreut haben. Nicht, weil wir daran gezweifelt haben, sondern einfach nur, dass sie das so schön abgeschlossen hatte. Und dann habe ich gesagt, sie möchte sich doch was wünschen, was wir ihr schenken könnten. Und daraufhin war ihre Antwort, das weißt du doch. Und da sage ich, nee, ja, ich will mit dir nach Baba fahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war dann auch eben so eine Erfahrung, da mit Tochter dahin fahren zu dürfen. Und später, da war ich sehr krank und mein Sohn hatte dann gesagt, möchtest du denn noch mal nach Indien? Und da habe ich gesagt, das würde ich schon gerne, aber es ist immer ein Umstand, jetzt auch Peter dann alles sicherzustellen für die Zeit. Und dann hat er gesagt, und wenn ich mitfahre und ihn führe, dann habe ich gesagt, das geht. Und dann sind wir zu dritt dahin gefahren und das war auch was Besonderes für uns drei dann.
Peter, da bist du denn das erste Mal nach Indien gefahren?
Nein, das war das zweite und dritte Mal sind wir.
Dann erzähl erst mal vom ersten Mal.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich ja lange Zeit, während meine Frau schon dreimal da war, immer überlegt habe, ob ich das überhaupt schaffen könnte. Wie kann ich mich da zurechtfinden? Und dann bot sich ein Freund aus Braunschweig an, mitzufahren. Dann habe ich gesagt, dann wage ich es. Das war im Jahr 2000. Dann sind wir zu viert sogar gefahren. Und er hat mich so wunderbar geführt. Das war ein schönes Erlebnis für mich. Ich habe zwar nie ein Interview mit Baba gehabt, aber er hat direkt vor mir gestanden, blieb stehen, hat mich lange angeschaut, wie mir mein Nachbar gesagt hat. Nur war ich leider nicht mutig genug, seine Füße zu berühren. Im Nachhinein, ich hätte das gerne getan.
Aber du hast gespürt, dass er vor dir stand?
Ja, das ging mir durch und durch. Das kann man gar nicht beschreiben. Er kam von der Frauenseite den ganzen Weg auf mich zu und blieb dann vor mir stehen und wie mir mein Nachbar zuflüsterte, dass er mich lange anschaute. Und das ging mir so durch, dass ich das eigentlich mit Worten gar nicht beschreiben kann. Und dann ging er weiter. Und später habe ich durch Karins Kontakt auch erfahren, dass er meinen ersten Brief beachtet hat, den ich Karin beim ersten Besuch mitgegeben habe. Ja, dadurch kam seine Führung zustande, die über dieses Schreiben von Karin mir oft in großer Liebe, aber auch mit großer Deutlichkeit eine Läuterungsführung angedeihen lassen hat. Also er hat zum Beispiel so, für mich war es immer Baba, so ganz deutlich gesagt, lass das herummeistern oder meide Rechtfertigung. Und also solche deutlichen Sätze hat er mir gesagt im Gesamtkontext einer wunderbaren Durchgabe. Aber es war sehr, sehr deutlich und für mich immer hilfreich. Ich kann das jetzt gar nicht so schnell beschreiben. Karin konnte aufgrund ihres Kontaktweges Fragen stellen, für mich, für sich, und manchmal kam es auch unerwartet, dass plötzlich, ohne dass sie davor hatte, etwas für mich zu schreiben, kam plötzlich eine ganz, ganz deutliche Mahnung oder hilfreiche Antwort für mich in direkter Ansprache zu mir. Ich habe einiges im Rechner auch zusammengestellt und ausgedruckt, das müsste man dann mal vorlesen.
Vorlesen, das geht jetzt nicht. Nee, du hast mir ja vorhin schon so eine lustige Geschichte erzählt, wie lange du schon geprobt hast für dieses Interview. Erzähl mal die ganze Geschichte, wie oft du das aufgenommen hast.
Ja, diese Geschichte ist ja verbunden mit dem Zahnarzt. Ich hatte ja vermutet, dass mein provisorischer Stiftzahn immer wieder rausfällt und ich dann eine zischende Zahnlücke hatte. Und deswegen habe ich das vorher auf ein Audioband gesprochen. Und dabei habe ich festgestellt, wie schwierig es ist, etwas flüssig hintereinander wegzusprechen. Wie oft musste ich den Satz neu aufsprechen und immer wieder löschen und neu aufsprechen, bis endlich einigermaßen flüssiger Text dabei rausgekommen ist.
Aber jetzt geht doch wunderbar. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja. Ja, aber in dem Vorhaben war ja auch die Reihenfolge zu erklären, warum Baba mich auf einen Läuterungsweg gebracht hat. Das kann ich so mit zwei Sätzen nicht sagen. Das ist da alles drin enthalten. Das müsste man da vielleicht mal rausholen. Ich habe in meinem Rechner das zusammengestellt und mein Rechner hat eine Sprachausgabe, weil ich ja nicht mit Bildschirm und Maus hantieren kann, sondern nur mit Tastatur und Sprachausgabe. Und dann habe ich das auf ein, während der Rechner das ausgelesen hat, auf ein Diktiergerät aufgenommen, rein akustisch. Und mit diesem Diktiergerät bin ich dann an meine komfortable Mikrofon-Audioanlage gegangen und habe dann das Diktiergerät abgehört und versucht, Satz zu Satz in das Mikrofon zu sprechen und dann über ein Audioband aufzunehmen. Und da habe ich schon bei festgestellt, dass das gar nicht so einfach war, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habe ich gedacht, aber damit die Evelyn nicht so dauernd schneiden muss, wiederholst es an Ort und Stelle und spulst nochmal zurück und wieder und wieder und wieder. Und dann ist wenigstens etwas entstanden, was, sagen wir mal, einigermaßen flüssig sich anhört und vor allen Dingen, was einen roten Faden enthält. Denn das hatte einen gezielten Aufbau, wie Barbara mich geführt hat.
Und nun ist ja das Problem, du hast es auf dem Audioband, aber ich habe kein Audioband, dass man das abspielen kann. Wir können natürlich mal versuchen, dass ich das Mikrofon einfach vor deinen Lautsprecher halte, dann schauen wir mal. Ja, dann gehen wir mal darüber zu deinem Aufnahme. Es ist ja, oh, das ist ja spannend. Radio im Radio.
Ja, ja. Das ist ganz schön spannend.
Ja, so jetzt gehen wir hier.
Die Lautsprecher sind da.
Ja. Die Lautsprecher, ja, wunderbar. Hast du schon die richtige Stelle rausgesucht da in deinem Gerät? Oder das musst du noch suchen?
Ich habe nicht aufgelegt. Ich wüsste nicht, wie heute noch zur Sprache kommt.
Naja, wenn du es nicht so erzählen magst.
Dann wirst du das schon merken, dass es nicht so flüssig einschalten. Erstmal nur noch nicht aufnehmen, erstmal mal gucken, ob es so überhaupt...
Ja, dann setze ich mich einfach mal hier hin und halte das Mikrofon vor den Lautsprecher.
Mein Leben, ein Blindflug in die Freiheit. Dazu muss ich etwas ausholen. Nach 20 Jahren Hard- und Softwareentwickler für Industrierechner musste ich wegen Erblindung meinen Beruf aufgeben. Vor der völligen Dunkelheit schaffte ich es noch, zusammen mit einem Freund 1990 die obere Etage meines Hauses für Seminare auszubauen. Seit einiger Zeit hatten wir uns auf Vollwertnahrung umgestellt und aus Neugierde einige spirituelle Seminare in verschiedenen Städten besucht. Jetzt holten wir die Seminarleiter nach Salzgitter und wählten thematisch nur das aus, was wir gerne selbst mitmachten. Die Gesprächsrunden als Spiegel zeigten mir, wie viel Selbstmitleid statt Mitgefühl in mir steckte, bevor sich das Verhältnis langsam umkehrte und ich ohne Tränen zuhören lernte. Die Aufforderung, nach innen zu schauen, habe ich anfangs nur schwer angenommen, bis ich bereit war, nach Gott zu fragen. Dazu hörte ich alles, was spirituell auf Tonträgern der blinden Hörbücherei für mich erreichbar war. Und zusätzlich hatte ich das Glück, dass meine Frau mir viele Bücher vorlas, die mir die östliche und westliche Weisheit näher brachten. Eine Weisheit lautet: Die Wahrheitssuche gleicht dem Wasserholen mit einem verschmutzten Weidenkorb. Während das Wasser dabei ständig wieder verloren geht, wird doch der Korb mehr und mehr gereinigt. Und ich dachte dabei an Wilhelm Busch: Wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Stattdessen trat ich nach über 20 Jahren Austritt wieder in die Kirche ein. Der befreundete Pastor holte mich eines Tages zur Unterschrift ab und führte mich in die leere Kirche, wo er unerwartet einen vollständigen Gottesdienst für mich zelebrierte. Etwa zur gleichen Zeit führte uns Dina Ries zu Sai Baba in einem Vortrag aus der Braunschweiger Sai-Gruppe über Baba. Hörte ich ein faszinierendes Gleichnis, das mich nicht wieder losließ. Gott antwortet einer Frau, die ihn ständig um Gnade bittet: Wenn du meine Gnade wirklich willst, muss ich dich in Situationen bringen, in denen du genau weißt, dass du Recht hast, du dieses Recht aber nicht bekommst. Als kopflastiger Techniker brauchte ich einige Zeit, um dieses Gleichnis wirklich zu verstehen. Heute sehe ich darin einen Verkehrsteilnehmer, dem in kritischen Situationen ständig die Vorfahrt genommen wird, bis er um seines Friedens willen einen Gesinnungswandel zur Liebe, Güte, Vergebung, Achtung und Toleranz anstrebt. Sai Baba wurde für uns immer mehr Mittelpunkt und bald hatte ich die Ahnung eines persönlichen Läuterungsweges unter seiner Führung. Läuterung heißt Loslassen von gespeicherten Maßstäben und Anhaftungen, damit bedingungslose Liebe in uns wachsen kann. Die konkrete Zielsetzung für mich ließ auch nicht lange auf sich warten. Ein früherer Seminarteilnehmer gab mir telefonisch eine selbst gechannelte Botschaft durch, an die er sich später nicht mehr erinnern konnte. Sie lautet: Zeige jedem mit ruhiger Aufmerksamkeit, dass du ihn verstehst. Je inniger du dich in die Menschen einfühlst, desto weiter wirst du ihre Zukunft sehen. Lass jede Handlung in deinem Herzen unbewertet, das lässt Liebe groß werden. Suche stets die Hilfe zu geben, die der Mensch erwartet. Immer ist nicht erkannter Liebesentzug die Ursache für selbstbereitetes Leid. Wenn du den Menschen helfen willst, dann lass sie reden und gib nicht ständig gute Ratschläge. Davon haben sie bereits zur Genüge erhalten. Sage ihnen lieber, dass du für sie beten wirst, denn in vielen Herzen herrscht Finsternis. Immer hat solch ein Mensch wieder neuen Mut und guten Willen im Herzen. Er wird allmählich erkennen, dass wahre Liebe nur durch Geben und Vergeben erreicht werden kann. Trotz mehrmaliger Reisen in den Ashram steht für uns die Lichtgestalt Babas mehr im Vordergrund als die Form. Und so erhielten wir vielfach die Gnade seiner persönlichen Führung. Die Seminare sind inzwischen durch das Lerngeschenk eines Studienkreises abgelöst worden. Dort versuchen wir, Babas Worte zu verstehen und umzusetzen, damit unsere Wege weiter in die Freiheit geführt werden.
Ich bin Wahrheit, du bist Wahrheit, du und ich sind eins. Ich bin Wahrheit, du bist Wahrheit, wir sind alle eins.
Also das finde ich toll, was du dir für eine Arbeit da gemacht hast. Das ist wunderbar. Für euch ist Barbara die Lichtgestalt und nicht die Form. So jetzt
möchte ich nicht sagen. Er war ja für uns der Aufhänger, um überhaupt diese Nähe zu erarbeiten.
Ich hatte aber eine andere Frage. Du hast ihn ja noch nie gesehen, nicht?
Nein.
Du hast zwar jetzt gehört, wie er aussieht. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht sehen kann. Kannst du sehen, wenn du träumst?
Ja, natürlich. Was heißt sehen? Ich träume genauso plastisch wie ein Sehender. Der träumt ja auch mit geschlossenen Augen.
Entschuldige, dass ich so blöd frage. Aber jetzt hast du ja so viel von Barbara gehört. Hast du ihn denn auch mal richtig gesehen dann vor deinen Augen?
Ja, indem ich aus den Beschreibungen mir ein Bild gemacht habe, wie er aussieht. Und ich habe auch schon vor einem Bild gesessen, aus dem das Vibhuti rieselt. Also das sind solche Kontaktaufnahmen, die vielleicht über die Seele gehen. Er hat in mir eine richtige Vorstellung. Trotzdem möchte ich sagen, dass für mich nicht die Form so das Wichtigste ist, sondern seine Lichtgestalt. Er ist für mich das höchste Bewusstsein. Andere sagen Gott. Und in dem darf ich mich, wenn er mich führt, mit eingliedern. So, ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken darf. Er ist für mich das höchste Bewusstsein, die größte Liebe. Und die Liebe ist das tragende Element, das in das Bewusstsein reinzieht, wenn man es ernst nimmt. Und das ist das, was wir unter Läuterungsweg verstehen. Heute nennt man das spirituelles Selbstmanagement, sogar an Universitäten. Das finde ich nicht so gut, diesen Ausdruck. Also ich finde den alten Weg Läuterung und die Worte Demut und sowas, was heute schon ziemlich aus der Mode gekommen ist, finde ich eigentlich viel schöner.
Karin hatte ja einen Brief von dir mitgenommen. Ich nehme mal an, dass es da um die Augen ging.
Ja, das war im Hintergrund natürlich mein Wunsch. Aber ich weiß heute auch nicht mehr, warum. Jedenfalls weiß ich noch, in diesem Brief standen nur die Worte: Ich bitte um Heilung für meine Seele. Sonst nichts, weder Anrede noch Unterschrift, gar nichts. Und diesen Brief hat er genommen. Und so hat er mich später auch geführt. Es war nicht so, dass er mir Hoffnung machte, das Augenlicht wieder zu bekommen, sondern das Wort Interview und Führung, das war so im Vordergrund, dass ich das annehmen konnte und auf einmal auch gar nichts anderes mehr gesehen habe.
Also ihr wart ja nicht enttäuscht. Du hast in dem Brief ja auch die Augen gar nicht erwähnt.
Nein, habe ich nicht erwähnt. Und ich weiß auch nicht, warum ich das nicht erwähnt habe. Aber in dem Augenblick erschien mir etwas ganz anderes wichtig. Vielleicht hing das damit zusammen, wir hatten gerade vorher ein Buch gelesen über das Christusbewusstsein. Und da wurden meine Gedanken viel mehr auf Bewusstseinsebene gelenkt. Und da habe ich also Barbara auch irgendwie in diese Bewusstseinsentwicklung unbewusst mit einbezogen. Das war für mich im Vordergrund.
Tja, danke, dass ihr das mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt habt. Danke, dass ich hier zu euch kommen durfte nach Salzgitter.
Ja, wir danken. Das wäre mir am Anfang noch ein Anliegen gewesen. Ganz, ganz vielen Dank, liebe Evelyn, dass du gekommen bist und dass wir erzählen durften. Und vielleicht gibt es für den einen oder anderen auch einen Impuls. Danke.
Ich danke vielmals, dass wir uns hier so äußern durften, denn Barbara ist für uns das einzige Anliegen. Wir sind treue Radiohörer von Radio Sei, Global Harmony, Deutschland.
Danke. Damit sind wir für heute wieder am Ende unserer Sendung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns ebenfalls schreiben mögen, dann sage ich Ihnen jetzt noch einmal unsere E-Mail-Adresse. Sie lautet info@radiosai.de. info@radiosai.de. Wir freuen uns über jeden Hinweis und jede Anregung von Ihnen und natürlich auch über Ihre ganz persönliche Geschichte mit Swami. Heute waren wir bei Karin und Hans-Peter Köpe, die mich fremde Person so sehr liebevoll in ihrem Haus aufgenommen haben. Die Anwesenheit von Swami ist in diesen Mauern wirklich zum Greifen nahe zu spüren. Für heute verabschiedet sich Ihr Radioteam von Ihnen. Am Mikrofon war heute für Sie Evelyn Seliger.